Set it up.
Wir waren in einer grandiosen Location im Vogtland, eine uralte Halle, total cool, und hatten natürlich auch die Drohne dabei, weil ich wollte ein bisschen die Halle filmen, und das war der Crash, den ihr gerade gesehen habt. Sieht man das hier? Weiß nicht, keine Ahnung, Gimbal kaputt, Kamera kaputt. Da hing eine Kette von der Decke runter und zack, bumm, war nicht zu sehen. Hier einige Bilder von der Halle, das war so dermaßen cool. Ah, ist auch richtig verratzt, ich liebe das ja, wenn das so aussieht. Und ich flog und ich übersah, eine schwere Kette hing da runter von der Decke und bam, zack, dagegen, und es ging nichts mehr. Das war das eine Missgeschick, und das andere war, dass es in der Nacht vor der Aufnahme, die ihr jetzt seht, aus Eimern geschüttet hat. Und irgendwo auf diesem Hallendach, das ja schon ein bisschen älter ist, gibt es Löcher oder ein Loch. Auf jeden Fall war das Loch direkt über unserer Location, wo wir alles aufgebaut hatten. Und da regnet es rein. Ihr hört zum Schluss vom Film auch, da macht es blopp, 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 blopp. Und dann ist der Film aus, weil irgendein Gerät ausgestiegen ist. Keine Ahnung, welches. Auf jeden Fall hört das Gespräch schön auf, aber die vier Schlussfragen sind nicht dabei. Ich weiß natürlich noch, was mein Gast, Frieda Seidel, für ein Plakatwunsch hat, aber das ist ja doof, wenn ich das im Film dann quasi nacherzähle. Von daher, da hört der Film auch auf, er ist ja über 30 Minuten lang. Ist ein sehr cooler Film, in dem Frieda darüber berichtet, wie es war, in der DDR zu leben, mitzukriegen, was da war. Er ist ein ganz besonderer Typ, denn er hat immer versucht, Menschen zu helfen, denen es schlecht geht. Das macht er heute noch. Und er fuhr dann mit ein paar Leuten nach Rumänien, um dort Lebensmittel zu bringen, hat Bibeln versteckt im Auto, und das erzählt alles hochspannend, und ihr hängt an seinen Lippen mit Sicherheit. Ich verspreche euch eine gute und inspirierende Sendung.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Als Kind habe ich mich nie mit der DDR beschäftigt. Als das erste Mal auf mich zukam, das Thema, war, als ich bei der Polizei ein Schreib unterzeichnen musste. Da stand drauf: Sie dürfen als Beamter des Landes Baden-Württemberg, Polizei bla bla, nicht in die DDR einreisen. Vor der Wende war ich auch nicht drüben, hieß es ja dann immer, drüben. Ich hatte manche Kollegen, die fuhren dann rüber, konnte man sich nichts drunter vorstellen, hatten so Horrorgeschichten gehört. Und dann fiel die Mauer. Was hast du gemacht in dem Augenblick, als die Nachricht kam, die Mauer ist gefallen?
Da war ich erstmal verblüfft und hatte natürlich, oder stand natürlich im richtigen Leben. Ich hatte am Abend noch verschiedene Aufgaben. Am nächsten Tag musste ich arbeiten gehen. Und am Samstag hatte ich sogenannte Bereitschaft. Das heißt also, Samstag, Sonntag haben wir alle Mann, vom Produktionsarbeiter bis zum Betriebsleiter, die Produkte, die wir hergestellt haben, in Waggons verladen. Und da hatte ich am Samstag also auch noch Bereitschaftsdienst. Und dann haben wir am Freitag natürlich den ganzen Tag im Betrieb diskutiert, ist das wirklich wahr und wie reagieren wir jetzt, wann fahren wir rüber, wie auch immer. So dass ich dann also nicht, einfach nicht dazu kam, aufgrund meiner betrieblichen Verpflichtungen eher zu fahren. Und bin dann aber am Samstagnachmittag, habe ich meine Familie eingepackt und bin losgefahren und habe meiner Mutter, die zu Hause am Telefon geblieben war, übrigens Telefon war ja damals Mangelware, aber da wir hier einen Betrieb hatten im Ort, der eine sogenannte zwischengenossenschaftliche Einrichtung war, hatte der uns und unserem Ort eine neue Telefonzentrale geschenkt. Und wir hatten dann also auch schon zu DDR-Zeit ein Telefon. Und meiner Mutter habe ich dann gesagt, also wenn mein Freund aus Lichtenfels anruft, dann sagst du, wir sind unterwegs. Und dann haben wir uns natürlich als Einheimischer nicht an der Autobahn angestellt, sondern sind durch 1000 Schleichwege gefahren und kamen damit direkt an der Grenze an der Autobahn raus und waren nach innerhalb einer Stunde durch. Nachts um 2:30 waren wir dann in Lichtenfels an der Adresse meines Freundes und da stand ein großer Karton dort im Eingangsbereich der Garage und mit Filzstift draufgeschrieben: Herzlich willkommen, weckt uns, wann immer ihr kommt.
Ach, hast du das kommen sehen, dass das passiert, mit dem Mauerfall?
Du, ich kann dir dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte das seltene Glück, als sogenannter kirchlicher Amtsträger und der einzige aus unseren Gemeinden, nachdem ein anderer schon 2 oder 3 Mal zu europäischen Jugendkonferenzen im Westen war, 87 in Portugal zu sein und 88 in Schottland.
Du?
Mit Dienstreisepass. Diplomatenausgang Berlin. Als ich da drüben war, da stand ich dort wie Falschgeld, hab gedacht, das kann nicht sein, wir haben jetzt einen richtigen Zettel und kommen hier rüber. Und jedes Mal, wenn wir dann die Grenze passiert haben, von Berlin Richtung Magdeburg, dann wieder Richtung Braunschweig weiter, dort an der Grenze, da hatte ich so ein Kloß im Hals.
Warum?
Und da drückt du auch. Weil ich gedacht habe, jetzt fährst du zunächst mal von diesem geschlossenen Land, in dem du lebst. Im Spaß haben wir gesagt, das ist ein Gartengrundstück, da kann man ohne Führerschein fahren. jetzt fährst du von da in die Freiheit und von der Freiheit wieder durch die DDR, wer weiß, was da passiert. Und dann sind die Leute mit Kalaschnikow rumgelaufen und allem drum und dran. Vorher hatte ich erlebt, wie ich über den Diplomatenausgang unkontrolliert da drüben war. Und dann zurück dachte ich, wann war denn das? 88, das zweite Mal. Da war ich 32, habe ich gedacht, ja, du musst noch 33 Jahre warten, ehe du wieder rüberkommst.
Weil man als Rentner
erst mit 65,
genau,
als Mann, mhm, in den Westen durfte. Frauen durften das mit 60.
Peter, nimm uns mal rein als jemand, der sich das nicht vorstellen kann und nur vom Hören sagen kennt. Nimm mal die Portugal-Geschichte. Du kommst aus dem Gartengrundstück, wo man fahren kann, ohne Führerschein. Überquerst du denn die Grenze und bist in einer anderen Welt. Was denkt da ein 32-jähriger Mann?
Als erstmal hat der 32-jährige Mann zu Hause eine Frau mit Kindern gelassen. War also völlig klar, ich komme wieder. Ich nütze das nicht zum Türmen.
Dachtest du auch niemals?
Ich habe einfach die Verantwortung gesehen, dass ich im Namen unserer Gemeindebewegung als Repräsentant ausreisen durfte und da wollte ich nichts aufs Spiel setzen.
Ja, das ist die Theorie.
Du, das war aber auch das, was mich gehalten und geprägt hat. Natürlich habe ich zeitweise gedacht, okay, wenn du jetzt hier bleibst, dann dauert es ein Jahr, dann hast deine Familie auch hier, wäre alles gut. Aber dachte ich, nee, kannst nicht machen, du musst Verantwortung tragen. Und dann bin ich in West-Berlin angekommen, Bahnhof Zoo, und habe meinen Freund, Rechtsanwalt in West-Berlin, angerufen. Ich sagte, du Eggy, ich bin hier am Bahnhof Zoo. Da fiel der aus allen Wolken, was machst du da? Und dann habe ich ihm kurz mit wenigen Worten gesagt, Viertelstunde bin ich bei dir. Dann kam er mir auf dem Bahnhof entgegen, auf dem Bahnsteig. Und wie wir beide das gewöhnt waren, wenn wir uns trafen, gab es ordentliche Begrüßungen mit Umarmung und so. Und der ging an mir vorbei und sagte, blöd Mann, das ist alles für Stasi, folge mir unauffällig.
Ach.
Und dann bin ich ihm hinterher und als wir um die Ecke waren, dann wollte er erst mal wissen, wie es dazu kommt und hat sich natürlich riesig gefreut. Und dann hat er mir 200 D-Mark in die Hand gedrückt. Denn wir hatten die komfortable Situation, dass wir 100 Ostmark in 100 Westmark tauschen durften und damit 16 Tage zurechtkommen sollten. Und der hat mir dann noch 200 D-Mark in die Hand gedrückt. Dann war ich natürlich im Verhältnis zu den anderen, die dabei waren, fürstlich ausgestattet. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell passieren wird, wie es dann passiert ist.
Hast du überhaupt damit gerechnet?
Du, ich habe, als ich nach Hause kam, 88, von der zweiten Tour von Glasgow, da waren wir jetzt auch fast 3 Wochen in Schottland unterwegs, habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, 87 Portugal, 88 Schottland, jetzt wäre es angemessen, 89 in die Bundesrepublik. Dann habe ich 89 eine Einladung gekriegt zu Freunden zu einer Hochzeit, wo ich sogar die Trauung machen sollte.
Und habe dort, welchen Monat?
Das war im April, Mai.
Gut.
Und habe dort im April, Mai den entsprechenden Antrag gestellt, zu dieser Hochzeit zu fahren. Und da durfte ich natürlich nicht fahren. Das war völlig klar. Und dann war ich wieder desillusioniert.
Stichwort Stasi. 32-jähriger Mann. Wie läuft so ein Alltag ab, der permanent überwacht wird und wo man nicht weiß, wer zur Stasi gehört oder total enttäuscht und verletzt ist, weil derjenige zur Stasi gehört, von wo er es nie gedacht hätte?
Du, das Interessante ist, wir haben ganz andere Leute befürchtet oder vermutet, dass sie bei der Stasi seien, als die, die sich jetzt rausgestellt haben in der Stasi-Akte. Aber uns war es klar, die Stasi ist allgegenwärtig. Ich hatte ja den Wehrdienst verweigert, Bausoldat. Und da gab's, war natürlich klar, dass die Offiziere, die für uns verantwortlich waren, besonders linientreue Leute waren. Wir wurden damals als Rache dafür, dass wir den Wehrdienst verweigert haben, erst mit 26 eingezogen. Ich hatte also schon Familie und Kinder, als ich eingezogen wurde. Und dann war so ein 19-jähriger Unteroffizier dort.
Wie alt?
19.
Ja.
Abiturient. Und der war die Lufthansa, sondern die DDR-Fluggesellschaft, Interflug. Der war bei der Interflug und hatte dann also über sein Abitur und über seine Verpflichtung, mehrere Jahre bei der Armee zu bleiben, diesen Job gekriegt, dass er auf uns aufpassen sollte. Und da war natürlich für uns war völlig klar, alle Offiziere, die hier bei uns sind, die sind nicht Astrein. Und eines Tages kommt er zu mir ins Zimmer und da erzähle ich ihm, ach, weißt du was, Strobe, dass es hier in dieser Einheit 1, 2, 3, 4 Ohren gibt, ist mir völlig klar. Ne? Dieser Satz kommt dann wörtlich in meiner Stasi-Akte wieder und dann der Gedankenstrich, dass ich das bin, darauf kam er nicht. Ja, also ich sag mal, wir haben damit gerechnet, dass es eine Überwachung gibt. Und waren entsprechend vorsichtig, aber wir haben auch, oder ich habe jedenfalls auch ein bisschen gespielt mit ihnen. Also gerade unsere Aktivität in Rumänien, worauf du später zu sprechen kommst,
ja.
Die waren ja im Prinzip in diesem kleinen Dorf nicht verborgen.
Also mit Aktivitäten meinst du?
Dass wir nach Rumänien Lebensmittel und auch Bibeln geschmuggelt haben. Von Bibeln wussten die natürlich nichts.
Aber sonst würden wir sie ja auch nicht schmuggeln.
Logisch. Und in Rumänien waren ja Bibeln. Eine von den drei verbotenen Dingen. Frage, haben Sie Waffen, haben Sie Rauschgift, haben Sie Bibeln?
Das ist eine Kombination.
Das war Rumänien an der Grenze, immer. Diese Frage war Usus. Und dann, ich habe dann einmal meine Bibel hin, sagte Herr Seidel, ich habe Sie nicht gefragt, wo haben Sie Ihre Bibel, sondern wo haben Sie Bibeln? Die sind also davon ausgegangen, dass wir als christlicher Nächstenliebe auch Bibeln schmuggeln. Und
da waren sie du fährst ja an die, wir können ja die Themen ein bisschen mischen. Du fährst ja mit deinem Auto, mit deinem Lastwagen an die Grenze.
Nee, wir sind da mit BKWs gefahren und Hänger. Und in dem Hänger haben wir 6 Zentner Lebensmittel.
Und wo waren die Bibeln? Und
die Bibeln hatte ich immer selbst vom Hänger.
Ah, kommen die da nicht drauf? Gut, man kann sagen, Jesus hat hier...
Pass auf, die Geschichte ist eine Geschichte für sich, die entweder erzählt sie ja dann oder gleich.
Jetzt?
Jetzt, sofort. Zu den rumänischen Bibeln bin ich hier in der DDR gekommen, wie eine Jungfrau zum Kind. Ich hätte nie gedacht, dass ich Bibeln schmuggle. Wir haben viel zu heiß gewesen. Da kommt also ein Landsmann von dir aus der Kölner Ecke, der kommt mit einem Jeep zu mir in die Garage gefahren. An die Garage gefahren, im kleinen Grenzverkehr schnell mal abgehauen von der Autobahn, zu mir gekommen, schnell macht die Garage auf und dann holt das Ersatzrad raus und sagt, es sind Bibeln drin, rumänische.
Wie viel?
30 Stück etwa. Ich sag, bist denn du verrückt, Mensch, was will denn bei mir in der DDR mit den Bibeln, die müssen nach Rumänien.
Und vor allem bei mir, ich habe Familie.
Ja, nicht nur das, sondern ich sage, erstmal bringst du die mit Risiko in die DDR, dann müssen wir sie mit Risiko rausbringen und mit Risiko wieder nach Rumänien rein. Ja, aber jetzt waren sie da. Jetzt hatte ich die Dinger, habe die aus dem Ersatzrad rausgeholt und dann war die nächste Rumänien-Tour angestanden und die Bibeln lagen bei mir. Da dachte ich, wenn sie jetzt da sind, dann habe ich mir das Ersatzrad von meinem Hänger genommen. Damals hatten wir noch Schläuche in den Reifen und habe versucht, das Ersatzrad mit den Bibeln schlauchlos aufzuziehen.
Dir ging die Düse 1 zu 1000, oder?
Dort ging es noch halbwegs. Aber okay. Die Düse ging mir dann 20 Kilometer vor der Grenze in Rumänien. Ich hatte eine Anfechtung. Ich habe gebetet, Herr, du hast gesehen, auf was ich mich hier eingelassen habe. Aber ich, ja, jetzt ist es so, ich lege mich in deine Hand. Und als wir an die Grenze fuhren, ging es mir wieder richtig gut. Und dann habe ich meinem Beifahrer gesagt, pass auf, wenn wir aussteigen müssen, alles abladen, weil das Usus war. Also wer mit Hänger mit Lebensmitteln kam, da musste den kompletten Hänger abladen. Auto ausladen, dann wurde alles kontrolliert. Sag ich, dann steigst du rechts aus, ich links. Und dann machen wir von hinten her die Plane vom Hänger auf und lassen die vorn ganz lose über das Ersatzrad fallen. Und dann haben die dort, Thomas, uns 3 Stunden kontrolliert. Wir mussten alles ausladen, nur waren 3 Autos mit Hänger. Und das war die Situation, wo er sagte, wo haben Sie Ihre, nicht wo haben Sie Ihre Bibel, sondern wo haben Sie Bibeln. Und zu guter Letzt hat er das Ersatzrad aus dem Auto rausgenommen und hat es geschüttelt. Und dann konnten wir wieder alles einladen und sind weitergefahren. Und jetzt kommen die Bahnen da. Als wir dann in Rumänien waren, in Siebenbürgen, in Szeszburg, Sigeschwara, dann haben die Geschwister dort gesagt, du, ihr habt jetzt Bibeln mit Klasse, aber die Bibeln können nicht bei uns bleiben, die müssen in die Moldau, also die moldawische Grenze hinter. Und wir haben hier noch einen ganzen Keller voll. Da könntet ihr doch als DDR-Leute, sagen die unauffälligsten, könntet ihr doch in der Nacht dahin fahren. 600 Kilometer durch Rumänien, keine Autobahn, Landstraße. Jeder Eingang der Stadt, Bewaffnete mit Kalaschnikow, die dich kontrolliert haben. Und dann sind wir tatsächlich nachts losgefahren und hatten das Auto gerammelt voll Bibeln. 3 Ostdeutsche. Und ein Rumäniendeutscher. Und den Rumänen war es verboten, bei Gefängnisstrafe mit Ausländern durchs Land zu fahren oder im Auto zu fahren. Und dann ist es uns in dieser Nacht ist uns 2-mal Folgendes passiert. Wir fahren an den Checkpoint. Da kommt ein Beamter mit Kalaschnikow und verlangt Passport. Dann halten die den Kopf so hier ins Auto und zählen die Leute durch. Da haben wir dem 3 Pässe gegeben und so sind 4 Leute drin. Und dann ist er raus, hat in einer großen Zeremonie, das war also immer eine hochinteressante Geschichte, wie die den Pass kontrolliert haben. Das dauerte pro Passkontrolle 10 Minuten, jedes Blatt einzeln durchgeblättert. Und dann kam er wieder und hat den Kopf wieder reingehalten und hat gezählt und hat uns weiterfahren lassen. 3 Pässe. 4 Mann. Und das in einer Nacht 2-mal. Rate mal, wer seine Hand im Spiel hat.
Ich will es von dir hören.
Das war völlig klar. Das war eine gute Sache.
Hat dich dieses... Ne, das war ja 89, hast du erzählt. Ne?
Das war 89, ja.
Ab welchem Jahr hast du Bibeln geschmuggelt?
Also die Bibelschmuggelei war eigentlich eine relative einmalige Sache. Aber ich war insgesamt 20 Mal in Rumänien mit Lebensmitteln.
Okay.
Und das war aber auch so eine heiße Kiste. Als wir das erste Mal nach Rumänien gefahren sind, haben wir hier in der DDR Lebensmittel aufgeladen. 6 Zentner. Fahren hier an Bad Brambach an die Grenze. Und dann haben die Spritzlappen, die wir an den Autos dran hatten, die haben geschliffen. So weit war der beladen und der Hänger mit. Und dann sind wir bloß rangefahren und gesagt haben, ja, mein Herr, Sie dürfen nur so viel Lebensmittel mitnehmen, bis Sie vor Ort an ihrem Urlaubsort sind. Und was sie hier machen, geht gar nicht. Mussten wir umkehren. Sind wir umgekehrt. In den Wald gefahren. Und dann habe ich den Hänger umgeladen. Von vorne nach hinten. Sodass der das Auto hochgeschafft hat. Und habe die Spritzlappen, die sie geschliffen haben, abgeschnitten. Bin wieder an die Grenze gefahren. Und als wir wiederkamen, guckte er mich an und sagte, warum denn nicht gleich sein? Wir waren durch. Und dann habe ich mit dieser Erfahrung gesagt, das machen wir nicht mehr. Denn wenn wir aus der DDR die Lebensmittel mit rausnehmen, erstmal in die Tschechei und dann durch die durch Ungarn durch und nach Rumänien schmuggeln müssen. Wir müssen das effektiver gestalten. Dann haben wir Leute aus Österreich getroffen, aus Graz. Die haben uns dann in Budapest ein Westkonto eingerichtet. Und wir haben dann in Budapest mit D-Mark die Lebensmittel eingekauft, die wir nach Rumänien bringen wollten. Und haben die dann aber in Ungarn neutralisiert. Also dass da auf den Düden kein ungarisches Markenzeichen mehr drauf war, sondern dass jetzt alles so aussah, als haben wir das aus der DDR mitgebracht.
Warum hast du dich in Gefahr begeben?
Weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwo gesehen, die Leute haben dort unten Not. Bei meiner ersten Tour, die ich gemacht hatte, da sind wir mit dem Zug erste Klasse im Schlafwagen gefahren und hatten insgesamt jeder 4 Taschen dabei, vielleicht insgesamt 40, 50 Kilo Lebensmittel. Da sind wir durch den Ort gegangen und haben die verschiedenen alten Geschwister besucht.
In Rumänien?
In Rumänien, in Siebenbürgen, Schäßburg. Und da gab es eine Frau, eine alte Witwe, die hat geweint, als wir kamen und ihr ein Stück Butter gebracht haben. Die hat gesagt, du, ich habe so mit meinem Gott gehadert, dass ich nicht mehr einen Streifen Butter habe. Und habe ihm gestern gesagt, Herr, hast du mich vergessen? Und jetzt bringt ihr Butter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und wir haben auch festgestellt, wir sind also, was weiß ich, mit 200-300 Ostmark Zollgebühren durch die rumänische Grenze durchgekommen. Die Westdeutschen, die dann mit dem VW-Bus kamen, die gleiche Menge hatten, die haben 2.000-3.000 D-Mark bezahlt, Zoll. Und dann ging es bei mir los, das Arbeiten, das ist doch völlig unwirtschaftlich. Die bezahlen 3.000 D-Mark, wir bezahlen 300, dann sollen die uns das Geld geben, wir kaufen es ein und bringen es rüber. Und so hat eins das andere ergeben. Vielleicht eine Episode, die mich geprägt hat. Ich habe als junger Kerl mit meinen Freunden in Polen, in den polnischen Beskiden, meine Freizeit gemacht. Das war übrigens auch illegal. Das war, wann war das? 76, 77, so in der Dreh rum. Und wie die jungen Kerle so sind, die haben ja immer Blödsinn im Kopf. Ne? Einsames Gehöft am Berg und wir steigen auf den hohen Berg hoch und gucken uns von dort die Gegend an. Weit und breit, keine Menschenseele, kein Haus, aber ein ganz tiefes Tal und unten im Fluss. Und dann lag dort so ein abgeschnittener Baumstumpf. Sag ich, das Ding schmeiße ich jetzt ins Tal, mal sehen, was das für ein Geräusch gibt. Und da habe ich dem einen Tritt gegeben. Und der änderte ständig irgendwo seine Bahn und ist so ein Stück an meinem Auto vorbei. Und ich hielt oben die Luft an. Ich dachte, Herr, pass auf das Ding auf. War mir natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn eine gewisse Lehre. Aber immer wenn ich nach Rumänien gefahren bin, habe ich an diese Geschichte gedacht. Ich dachte, wir bringen jetzt einen Stein ins Rollen und können nicht mehr beeinflussen, was wird. Herr, wir legen es dir hin.
Wie kam der kleine Frieder zum Herrn, zu Jesus? Zumal man ja wissen muss, oder in der DDR war das ja nicht unproblematisch.
Das war nicht unproblematisch.
Und man musste mit Konsequenzen, um Konsequenzen wissen. Man muss ja nicht rechnen, sondern es gab Konsequenzen. Es gab
Konsequenzen, nee, das war aber schon so, dass ich durch mein gläubiges Elternhaus von Anfang an mit dem Glauben konfrontiert war und dann auch schon als Kind eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und mich dann also auch entschieden habe, ganz konsequent die staatlichen Reglements abzulehnen. Also ich habe keine Jugendweihe gemacht, ich war in keiner FDJ, habe den Wehrdienst verweigert, Folge, ich durfte nicht studieren, kein Abitur machen, nicht studieren und war am Ende, obwohl ich das beste Zeugnis in der verbliebenen Mittelschulklasse hatte, der Letzte, der eine Lehrstelle bekam.
Gab es da nicht Momente, wo man sagte, aufgrund dieser Repressalien möchte ich jetzt diesen Glauben, ich kann ja glauben und das nicht so bekennen oder ich kann es ja für mich behalten. Gab es in dem Moment, wo man sagte, ich pfeife drauf, ich möchte vorankommen im Leben?
Also ich kann nur eins sagen, bei mir gab es die nicht, sondern ich habe gesagt, ich bin konsequent und ich will mich dagegen stellen. Und ich habe auch den Dienst mit der Waffe, habe ich nicht verweigert, sage ich jetzt dir als ehemaligen Polizisten, weil ich gesagt habe, Polizisten und Soldaten sind Mörder, sondern schon noch mehr unter dem Aspekt, dass ich diesem Staat an keiner Stelle irgendein Zugeständnis machen wollte. Das habe ich auch gemacht. Und da war mir völlig klar, die Karriere leider hat ein Ende. Gott hat es dann trotzdem geschenkt, dass ich noch im zweiten Bildungswerk noch eine Ausbildung zum Maschinenbaumeister machen konnte. Das war also schon auch ein Geschenk.
Wie alt warst du da?
Na, ich war dann vielleicht mit 22 oder 23 Maschinenbaumeister. Hm. Ja. Aber ich habe wirklich nie irgendwo, um irgendeinen Vorteil zu kriegen, gesagt, okay, da mache ich mit. Gut, als ich ganz klein war, so in der ersten, zweiten, dritten Klasse, da hatte einen das natürlich schon gejuckt, wenn die Freunde alle zum Pioniernachmittag durften und dort ein schönes Geländespiel gemacht haben. Und wir waren ausgeschlossen. Aber ansonsten war das für mich dann eine Ehre, an dieser Stelle gescheißt zu sein.
Und das hat man dich auch spüren lassen. Nicht nur natürlich, dass du generell ausgegrenzt wurdest, sondern auch verbal, oder?
Nein. Also zum Beispiel mein Schuldirektor, der gleichzeitig der sogenannte Staatsbürgerkunde-Unterrichtslehrer war, der hat mir in Staatsbürgerkunde immer eine Eins gegeben. Da sagt, ich bewerte nicht deine Haltung, sondern dein Wissen. Aber war auch derjenige, der das verhindert hat, dass ich Abitur machen konnte. Und hier im Ort, wir sind ja relativ viel Christenmenschen hier in diesem kleinen Dorf. Wir hatten von 24 Leuten in der Klasse 8 Leute, die keine Jugendweihe gemacht haben. Gut. Und da galt ich natürlich als Rädelsführer. Hat man mich spüren lassen und deswegen ist es besonders konsequent gegen irgendwelche nächsten Schritte.
Zum Beispiel?
Na eben, kein Abitur. Hm. Ich wollte dann Mechaniker für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen werden. Da sollte ich mich 10 Jahre zur Armee verpflichten, um diesen Beruf erlernen zu können. Ich habe natürlich Nein gesagt, konnte ich das nicht. Am Ende habe ich Lackierer gelernt, obwohl ich handwerklich eigentlich gar nicht meine Schwerpunkte sehe in meinem Leben. Aber es blieb mir nicht anders übrig. Ich wurde Lackierer und dann hatte ich, wie gesagt, diese Chance, über den zweiten Bildungsweg noch einen Maschinenbaumeister zu machen und zwischenzeitlich habe ich ein Jahr Theologie gemacht.
Hat man seinerzeit, Freda, nach Deutschland geguckt mit einem gewissen, nein, nicht mein du, hast du in dieser Zeit nach Deutschland geguckt mit einem gewissen Neid oder Sehnsucht?
Natürlich, natürlich. Mein Vater hatte einen Onkel und eine Tante im Westen, die lebten zuerst in Wilhelmshaven, später in Hof und die wollten mich schon als Kind am liebsten adoptieren. Und meine Eltern haben das nicht zugelassen. Da habe ich schon manchmal mit ihnen gehadert. Habe gesagt, das hätte er noch machen können.
Tatsächlich?
Ja, ja. Ich sagte, das hätte er noch machen können. Wäre ich ja weg von diesem Dreck. Staat. Ja, aber andererseits hatten sie mich aber auch so erzogen, dass sie gesagt haben, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das habe ich verinnerlicht und getan. Mit Sicherheit nicht immer. Denn auch wir sind sündhafte Menschen.
Definitiv. Genau. Wurdest du angesprochen von Stasi-Leuten?
Ich war dann, nachdem wir geheiratet hatten, 1981, gleich in der Gemeindeleitung der evangelischen freikirchlichen Gemeinde in Auerbach-Vogtland mit. Und da gab es damals regelmäßig Treffen, wo der Verantwortliche für Kirchenfragen die Verantwortlichen in den Gemeinden eingeladen hat, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Zu denen du auch gehörtest?
Zu denen ich gehörte. Also wo waren 2 Leute, die da eingeladen wurden. Und die haben dann immer ganz viel Zeug erzählt. Also Zusammenarbeit, Staat, Kirche und wir müssen doch miteinander arbeiten, wenn wir Sozialismus aufbauen wollen und eine bessere Welt wollen und was weiß ich was alles. Mhm. Und in der Zeit kam ich dann also als 26-Jähriger zu den Bausoldaten. In dieser Zeit hat natürlich die Stasi sich besonders um uns gekümmert, weil ja wir Bausoldaten galten ja als die Staatsfeinde Nummer 1. Und dann haben sie mich einmal eingeladen und haben über alle möglichen von meinen Kollegen was wissen wollen. Und dann, ich bin natürlich immer ausgewichen, habe irgendeine nichtssagende Antwort gegeben. Und als die Geschichte vorbei war, hieß es, naja, Bausaler Seidel, jetzt wollen wir Sie aber bitten. Und ich wusste, dass das als die Masche ist. Wollen wir Sie bitten, über alles stillschweigen zu machen, was Sie hier gehört haben, was wir beredet haben. Da habe ich die angeguckt und gesagt, wissen Sie was, ich habe den Eindruck, Sie verwechseln hier irgendwas. War ein Hauptmann da mir gegenüber saß. So. Aber Herr Hauptmann, wir haben den immer als Herr angesprochen. Die wollten uns eigentlich als Genossen ansprechen, aber als Genossen angesprochen werden. Aber wir haben das Genossen verweigert. Und wissen Sie was, Herr Hauptmann, Sie haben mich eingeladen, denn nicht ich Sie. Und Sie haben mir Fragen gestellt, denn nicht ich Ihnen. Und alles, was Sie mich gefragt haben, werde ich jetzt in der Truppe erzählen. Und dann bin ich raus.
Ohne Gruß und ohne irgendwas?
Ja, doch, der Gruß üblich, Dankeschön. Hat noch einen Kaffee gekriegt, ein Stück Kuchen und durfte mich gern wieder einladen. Und dann bin ich raus, bin rüber in die Einheit. Und vorne am Eingang stand dann der Stabsfeldwebel. Und ich bin gekommen und die haben alle geguckt, was war denn. Ich sag, wollt ihr wissen, was die Krogenhändler von mir wissen wollen? Und dann habe ich denen das erzählt und dann wurde ich nie wieder eingeladen.
Ja, gut, Frieder, du bist natürlich auch ein Spezieller. Ne?
Möglicherweise, ich war natürlich auch älter als die damals üblichen Leute. Die waren mit 18, 19 Soldaten und Unteroffiziere und wir waren mit 26, also schon mit einer gestandenen Berufsausbildung, in meinem Fall Meister, die Verantwortung trugen, schon irgendwo wesentlich gereifter als die 18, 19-jährigen Kerle.
Warst du da schon verheiratet?
Ja, natürlich.
Hattest du nie Angst, dass du aufgrund deines Verhaltens ins Gefängnis kommst?
Die Angst hatte ich gewaltig, vor allen Dingen, weil ich insgesamt in diesen 18 Monaten 16 Mal mit dem Auto von Potsdam-Schwarz zu Hause war. Und da hätte jedes Mal gereicht, ein paar Monate nach Bautzen zu kommen. Das war keine Dummheit und Juck, sondern als Familienvater mit kleinen Kindern haben wir die ersten 13 Wochen keinen Ausgang gekriegt, die nächsten 13 Wochen auch nicht. Und dann bekam man ab und zu Ausgang und dann sonst jedes halbe Jahr zweimal Urlaub, aber nur ein Wochenende.
Und wie lange ging die Bausoldatenzeit? Ein Jahr?
18 Monate.
18 Monate.
Und da war ich dann insgesamt 15, 16 Mal schwarz zu Hause.
Und nie aufgefallen?
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Wie lebt man seinen Christsein in so einer Zeit, Frieder?
Auch schon im Bewusstsein dessen, dass Gott einen in der Hand hat. Wir sind ja auch nicht anders aufgewachsen. Für mich war es immer nur der Schock, wenn ich die zweimal aus dem freien Land wiederkam. Und wenn wir in Rumänien waren, und da war ich ja wirklich x-mal, in Budapest haben wir also ein bisschen westliche Welt geschlummert. Geschmeckt.
Geschnuppert, ja.
Geschnuppert, genau. Also das war schon für mich immer dann deprimieren, so nach dem Motto, jetzt kommst du wieder in dein Gartengrundstück. Und der Zaunriegel geht vor.
Hm. Und deine Frau durfte nie mit? Die musste auch dann zu Hause bleiben oder blieb wegen den Kindern zu Hause?
Die blieb wegen den Kindern zu Hause. Also nach dem Westen durfte die nicht mit. Da durften dann immer nur ein aus der Familie mit. Aber nach Ungarn oder Rumänien hätte die mit mir schon fahren können. Aber es ging natürlich nicht wegen der Kinder.
Wir sind über 30 Jahre eins. Gibt es Zeiten, in denen du dich zurücksehnst?
Nein.
Waren manche Dinge besser?
Das Brot war billiger. Also ich möchte die DDR in keiner Facette zurück.
Als du zur Gaukbehörde gingst, aufgeregt, gespannt?
Nee, auf alles gefasst. War mit meiner Frau dort.
Habt ihr das gehört gerade? Das Tropf ist so. Also, da war's aus. Kann man nichts machen, aber egal. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst dem Frieder einen fetten Daumen. Und nächste Woche gibt es den nächsten Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut, tschüss.